Radio 3. Lebenswelten.
Ich bin Mitglied bei den Omas gegen Rechts. Und ich frage mich, wieso das erforderlich ist, die alten Machtdemonstrationen wieder aufzubauen. Wir leben ja nicht in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft.
Wir sind auch ein bisschen fassungslos, dass das in der heutigen Zeit möglich ist, so einen Bau zu rekonstruieren mit der symbolischen Bedeutung, die dieser Bau hat. Und auch wie der Umgang mit Steuergeldern war, die ganze Finanzgeschichte, da blicken wir sehr kritisch hin.
Wir wollen dieses Symbol nicht. Also die Stadtgesellschaft wurde in Potsdam nie gefragt, hat oft genug postuliert, dass sie das nicht möchte. Und es ist eigentlich ein Unding, dass eine Gruppe von hochrangigen Leuten aus Kirche, Politik uns hier so ein Wahrzeichen gegen den Willen der Bevölkerung in die Stadt stellt.
Der Turmbau zu Potsdam. Der umstrittene Wiederaufbau der Garnisonkirche. Eine Sendung von Sigrid Hoff.
Die Wetterfahne mit Adler und Sonne steht in einem Gitterkäfig am Boden. Doch bald soll sie wieder die Haube des Turms der Potsdamer Garnisonkirche bekrönen. Der wiederaufgebaute Kirchturm wirkt bei aller barocker Eleganz als Einzelbauwerk in der Umgebung der breiten Straße noch wie ein Fremdkörper. Von der Aussichtsplattform in 57 Metern Höhe geht der Blick über die ganze Stadt. Bei schönem Wetter ist der Turm gut besucht, sagt Jan Kingren, Pfarrer und Programmleiter der von der evangelischen Kirche als Bauherr und Betreiber des Turms gegründeten Stiftung Garnisonkirche.
Das Problem ist natürlich, dass wir das jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen können. Das kann man erst sehen, wenn wir den ganzen Sommer mal durch haben. Wir hatten bisher ja immer nur in der Nebensaison geöffnet.
Einmal wöchentlich, immer am Mittwochmorgen, lädt die Garnisonkirche zum Segen to go in die Kapelle im Erdgeschoss ein. Im Winter ist es nur eine Handvoll Besucher, die der kurzen Andacht von Jan Kingren zuhört. Die Kapelle, die etwa 100 Personen fasst, ist nicht nur Andachtsraum. Hier finden auch kleine Konzerte, Vorträge und Diskussionen statt. In den Obergeschossen gibt es Räume für Büros und Bildungsarbeit. Auf der dritten Etage eine Dauerausstellung zur Geschichte der Kirche auf 300 Quadratmetern. Und schließlich, als vorläufiger Abschluss, die Aussichtsplattform. Nur der Besuch der Kapelle ist unentgeltlich. Für alles andere wird Eintritt erhoben. Die Veranstaltungen seien gut nachgefragt, sagt Jan Kingren. Das ist für den Betrieb auch dringend erforderlich. 42 Millionen Euro hat der umstrittene Wiederaufbau des Garnisonkirchturms gekostet. Mehr als die Hälfte des Geldes kam vom Bund, 5 Millionen als Darlehen von der evangelischen Kirche, der Rest sind Spenden. Noch klafft eine Lücke von 5 Millionen Euro. Die laufenden Kosten muss die Stiftung Garnisonkirche eigenständig aufbringen. Referentin Hanna Chlaskova verantwortet die Bildungsarbeit. Sie hat auch schon vor Fertigstellung des Turms in der provisorischen Kapelle dahinter mit Schülern und Gruppen gearbeitet.
Von Anfang an war klar für mich, die Geschichte des Ortes muss in den Angeboten sich widerspiegeln. Es muss auch um das Bauwerk an sich gehen, in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart, außen und innen mit dem neuen Nutzungskonzept. Und drittens muss es um diese Kontroverse gehen, also die ja nicht ganz neu ist. Also schon nach dem Krieg war es kontrovers um diesen Ort. Die Sprengung war eine kontroverse Sache und genauso auch der Wiederaufbau ist auch eine kontroverse Geschichte und hat auch eine Initiative, die kontrovers ist. Und bis heute streiten sich die Geister über dieses Thema und das muss sich auch in Angeboten widerspiegeln, dass wir dem offen sind, dass wir das auch ansprechen, die Entwicklung nicht vergessen.
Die Garnisonkirche mit ihrer belasteten Geschichte ist vor allem ein Symbol für den sogenannten Tag von Potsdam. Am 21. März 1933 hatte hier Reichspräsident Paul von Hindenburg dem neuen Reichskanzler Adolf Hitler die Hand gereicht. Der Schulterschluss des jungen NS-Regimes mit dem alten Preußen. Vor wenigen Wochen jährte sich dieser Tag zum 92. Mal. Anlass für die Stiftung Garnisonkirche zu einer Diskussion mit Oberschülern des Potsdamer Helmholtz-Gymnasiums in die Kapelle im Turm einzuladen.
Rechtsextremismus damals und heute, darum geht es.
Pfarrer Jan Kingren sitzt mit drei Jugendlichen im Halbkreis vor dem Publikum. Die drei Schüler haben sich intensiv mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt. Sie kommentieren kritisch die Politik der AfD, beklagen den aus ihrer Sicht unzureichenden Geschichtsunterricht in den Schulen und den Mangel an politischer Bildung und suchen nach Erklärungen dafür, warum ein Drittel ihrer Altersgenossen die AfD gewählt haben. Etwa 50 bis 60 Personen sitzen im Publikum, die meisten im Rentenalter. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung des Turms ist es vor allem Neugier auf den Ort, die lockt.
Wir kommen aus Berlin. Hier drin bin ich zum ersten Mal, ja. Hier wollte ich jetzt mal gucken, was kommt rüber, was kann ich mitnehmen aus der Diskussion. Und das jetzt gerade mit jungen Leuten zusammen, finde ich eine spannende Kombination.
Ja, also das weiß ich nicht, ob es den wirklich dafür gebraucht hat. Aber da Potsdam ja nun mal das entschieden hat und es auch unterstützt worden ist von Bundesebene, dann muss man das für sowas nützen, weil man natürlich da den Ansatzpunkt hat.
Die Garnisonkirche war in der Bombennacht von Potsdam am 14. April 1945, also vor 80 Jahren, zerstört worden. Erst 1968 wurden die Ruine des Gotteshauses sowie der Turmstumpf vom SED-Regime gesprengt, als Symbolort für den Tag von Potsdam und Hort des preußischen Militarismus. Eine Haltung, die bis heute auch viele Kritiker des Wiederaufbaus teilen. Ein Rückblick.
Potsdamer Garnisonkirche. Das ist ein Begriff. Ein Begriff, der die vielen Millionen deutscher Volksgenossen, die über die Ätherwellen dieses Wort Potsdamer Garnisonkirche hören, zu innerer Haltung zwingt. Sie hören, deutsche Hörer, das Heil rufen, das die breite Straße lang tönt. Sie sehen mit mir die Soldaten, die SA-Männer, die Stahlhelme sich aufrichten.
Beschreibt der Reporter die Szene vom 21. März 1933. Hitlers Rede in der Garnisonkirche an der Grablege von Friedrich II. Wurde im Radio übertragen.
Heute, Herr Generalfeldmarschall, lässt Sie die Vorsehung Schirmherr sein über die Neuerhebung unseres Volkes. Möge uns dann aber auch die Vorsehung verleihen, jenen Mut und jene Beharrlichkeit, die wir in diesem für jeden deutschen geheiligten Raum um uns spüren, als für unseres Volkes Freiheit und Tröse ringende Menschen zu Füßen der Bahre seines größten Königs.
Die Garnisonkirche bot für die Eröffnung des gerade gewählten Reichstags die stimmungsvolle Kulisse, auch wenn die Entscheidung, die Veranstaltung dort abzuhalten, kurzfristig gefallen war. Doch die politisch belastete Geschichte der Kirche setzte viel früher ein, betont der Historiker Matthias Grünzig, Autor eines Buches über rechtsextreme Traditionen an diesem Ort.
Es ist nicht nur dieser eine Tag, sondern während der Weimarer Republik gab es ständig Veranstaltungen rechtsradikaler Vereine und Organisationen, Parteien und so weiter. Diese Kirche hatte einen ganz großen Symbolwert für die ganze rechte Szene. Also man kann sagen, es war der Symbolbau der Extremrechten schlechthin. Und natürlich in der NS-Zeit gab es auch weitere Veranstaltungen, da gab es nationalsozialistische Weihespiele, wo Jugendliche auf Hitler eingeschworen wurden. Also es ist eine viel komplexere Geschichte und das muss man an diesem Ort darstellen.
Das will die multimediale Ausstellung zur Geschichte der Garnisonenkirche im wiederaufgebauten Turm zeigen. Kurator Jürgen Reiche, ehemals Ausstellungsdirektor am Haus der Geschichte in Bonn, bekräftigt:
Der 21. März, der kann nicht ohne den Blick auf das Kaiserreich zum Beispiel sein. Das Kaiserreich mit seinen Auswüchsen, auch was Kirche angeht, ich nenne nur das Stichwort Nationalprotestantismus, das muss da kommen. Das hat im Grunde genommen ja auch Wege bereitet. Also Kirche, Nation und Militär sind da eine Verbindung eingegangen, die es so vorher gar nicht gegeben hat.
Das Kirchenschiff der Garnisonenkirche war 1945 ausgebrannt. Der Turm ragte als Ruine ohne Haube weit über die Trümmerlandschaft Potsdams hinaus. Der damalige Kirchenbaurat Winfried Wendland wurde damit beauftragt, im Turmstumpf eine Kapelle einzurichten. Sein Sohn, der Potsdamer Architekt Christian Wendland, erinnert sich.
Und dadurch war es dann möglich, die auch schon damals vom Abriss bedrohte Kirche dem Abriss irgendwie zu entziehen. Denn 1949 hatten schon recht stalinistisch eingestellte Mitglieder hier der SED dann versucht, das Thema Abriss der Garnisonkirche aufs Tapet zu bringen.
In den 1960er Jahren, nach der Sprengung des Potsdamer Stadtschlosses, kochten die Pläne wieder hoch. Die baulichen Zeugen der belasteten Geschichte sollten ausgelöscht werden, Potsdam sich als moderne sozialistische Bezirkshauptstadt präsentieren. Die Argumente von Fachleuten und Proteste von Bürgern und aus der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung, von Kirchenvertretern wie auch von Kunsthistorikern aus beiden Teilen Deutschlands verhalten. Fassungslos musste die Gemeinde ihre Enteignung hinnehmen. Die Gemeindemitglieder Ewald und Gisela Gerd hatten damals die Sprengung verfolgt.
Erst war es ganz tief betroffenes Schweigen und dann brüllten die Leute die verschiedensten Dinge. Solch eine Schande, solch eine Schweinerei und ach, solche Worte kamen dann. Ich selber war also wie erschlagen damals. Ich wusste gar nicht, was nun geschehen sollte, denn wir hatten ja vorher so viel getan, um dieses abzuwenden und dieses war nun anders gekommen. Wir waren also die Unterlegenen und die Schlacht war verloren.
Na, einfach die Ohnmacht, in der wir lebten und kein Protest und kein Widerspruch aus dem Volk hat da irgendeine Möglichkeit, es zu ändern. Mit der Ohnmacht zu leben, das war das Schwerste eigentlich. Da staut sich natürlich auch Wut.
1969 bis 70 entstand auf dem Grundstück an der Ecke zur Dortustraße das Rechenzentrum, ein moderner Betonrasterbau. Seine Front wurde mit einem Mosaikfries des Künstlers Fritz Eisel geschmückt. Der Fries trägt den Titel Kosmos und feiert die Wissenschaft im Dienst der neuen sozialistischen Gesellschaft. Das Kunstwerk steht immerhin unter Denkmalschutz. Erste Pläne für einen Wiederaufbau der gesprengten Garnisonenkirche reichen bis in die 1980er Jahre zurück. Ein ehemaliger Offizier der Bundeswehr, Max Klar, hatte im westdeutschen Bonn die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel gegründet. In Erinnerung an das berühmte historische Glockenspiel der Kirche, wie er erklärt.
Wir wollten dann ein kleines Glockenspiel mit 9 Glöckchen. Das sollte 15.000 Mark kosten und dann haben wir angefangen zu sammeln. Und dann wurde da plötzlich eine Lawine draus. Und dann haben wir einen Verein gegründet, mit der Satzung auf die Wiedervereinigung hin formuliert und gesagt, das gehört nach Potsdam, wir sind nur Gralshüter. Und als die Einheit dann kam, haben wir Herrn Gramlich, der damals Oberbürgermeister war, gefragt, ob er das Geschenk annehmen möchte. Das tat er und hat uns dabei gefragt, wollte er denn weitersammeln? Denn wir würden gerne die Garnisonkirche wieder aufbauen.
Doch bald regte sich Widerstand. Nicht zuletzt wegen der offenkundig rechten Gesinnung der Initiative. Sie stellte Bedingungen, die weder für die Stadt noch für die Kirche als Eigentümerin des Grundstücks annehmbar waren. Nachdem der durchaus fragwürdige Versuch der evangelischen Kirche gescheitert war, sich mit der Traditionsgemeinschaft zu arrangieren, gründete die Landeskirche ihre eigene Stiftung, als Bauherrin und nun auch als Trägerin des Projekts. 2017 wurde der Grundstein gelegt. Altbischof Wolfgang Huber hatte sich für den Wiederaufbau der Kirche als Versöhnungszentrum engagiert. Er war langjähriger Vorsitzender der Stiftung. 2022 übernahm Christian Stäblein, der amtierende Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, kurz EGPO, den Vorsitz. Auch wenn dem Wiederaufbauprojekt nicht seine Leidenschaft galt, verteidigt der Bischof heute das Ergebnis.
Das ist nicht alternativlos an der Stelle, aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter Ort dafür. Und es war richtig, diese Hülle wieder hinzustellen, um dann innerlich und inhaltlich sie völlig neu bestimmen zu können. Ich glaube, es zeigt sich jetzt, dass die Menschen gerade in dieser Mischung aus dem Turm selbst und dem, was inhaltlich darin geboten wird, genau begreifen, dass es hier um eine völlige Neuausrichtung dessen geht, wofür sozusagen die äußere Hülle des Turmes je gestanden hat.
Ich werde im Folgenden die Kirche da drüben verfluchen.
Diese Neuausrichtung scheint jedoch nicht alle Menschen zu überzeugen. Zur Eröffnung des Turms Ende August 2024 gab es lauten Protest von zahlreichen Initiativen, die sich seit Jahren gegen den Wiederaufbau stemmen.
Also wir sind absolut dagegen, weil erstmal Potsdam braucht keine neue Kirche. Zum Zweiten ist das ein ungutes Zeichen für Deutschland und für die Demokratie, dass hier eine Kirche wieder aufgebaut wird, wo Hitler gekürt wurde. Kein Mensch braucht das und deswegen sind wir dagegen.
Es gibt etwas Raum für Gedenken, aber vor allen Dingen gibt es ganz viel Raum für Tourismus, für Turmbesichtigung und sowas und auch für die Kirchengemeinde natürlich, die hier aktiv sein will. Ich würde mir wünschen, dass da sehr viel mehr passiert, um aufzuklären.
Ein halbes Jahr später ist es zwar stiller geworden im Straßenraum vor dem Kirchturm, doch die Stimmen der Kritiker sind keinesfalls verstummt. Einige trifft man im einstigen Rechenzentrum, das dicht neben dem wiederaufgebauten Turm steht. Der DDR-Bau soll laut Bebauungsplan langfristig einer Grünfläche weichen. 20% des Gebäudes befinden sich auf dem Grundstück, das der Stiftung Garnisonenkirche gehört. 2015 stellte die Stadt Potsdam das Rechenzentrum gegen einen geringen Mietzins Kreativen zur Verfügung, um Leerstand zu vermeiden. Über 320 Gruppen nutzen aktuell diesen Ort. Das Spektrum reicht von Musik, Fotografie, bildender Kunst und Medien bis zu sozialen Trägern, die im Bereich von Inklusion und Integration arbeiten. Zweimal wurde der Nutzungsvertrag bereits verlängert. Anfang 2026 soll der jetzige Vertrag auslaufen. Die Stadt hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um eine längerfristige Perspektive für das Areal zu prüfen. Das wünscht sich auch Heinrich Weber, der in dem Haus ein Musikstudio betreibt. Er ist Mitglied im Verein Freundliche Übernahme Rechenzentrum.
Der Verein hat sich natürlich gegründet, um dieses Gebäude langfristig zu erhalten. Es kommen neue Leute, viel, viel junge Leute, Kids, die gerade ihr Abitur gemacht haben und irgendwo einen Raum brauchen, wo sie malen, wo sie laut sein können. Und genau das ist hier möglich. Ich wünsche mir eigentlich für jede Stadt, dass sie ein Rechenzentrum hat, wo so, ich sag mal, geiler Scheiß möglich ist. Ja.
Mit den Nachbarn der Kirchenstiftung unterhält das Haus gute Beziehungen. Gemeinsame Projekte sind geplant, sagt Anja Engel. Für die Kulturmanagerin und Projektleiterin am Rechenzentrum liegt in dieser Nachbarschaft ein besonderer Reiz und eine Herausforderung.
Dieses unwahrscheinliche Nebeneinander, das hier jetzt entstanden ist, von einer barocken Rekonstruktion dieses Turmes und dem DDR-Verwaltungsbau. Und ich empfinde das auch als riesiges Geschenk. Und nicht nur wegen dem, was hier inhaltlich möglich ist, sondern auch, dass man das von außen sieht, diese verschiedenen Zeitschichten.
Diese Ansicht teilen viele Potsdamer Bürger. Simone Neuhäuser ist Kunsthistorikerin und keine Verfechterin von Wiederaufbauprojekten. Dennoch urteilt sie:
Als Potsdamerin muss ich sagen, ja, dieser Kirchturm hat etwas. Er wirkt elegant und auch aus der Ferne ist er durchaus ein Gewinn.
Und zugleich fordert die Kunstexpertin, das Rechenzentrum daneben unbedingt zu erhalten. Mieter im Rechenzentrum ist auch ein 2020 gegründeter Verein mit dem provokanten Titel Lernort Potsdam. Auch er bietet Veranstaltungen und Diskussionen an. Der Verein versteht sich als kritisches Korrektiv zur Stiftung Garnisonenkirche nebenan. Mitbegründer und Mitglied im wissenschaftlichen Beirat ist der Architekt und Wissenschaftler Philipp Oswald. Eine der jüngsten Publikationen des Architekturtheoretikers widmet sich dem Wiederaufbau historischer Symbolbauten. Darin geht er detailliert und kritisch auf die Geschichte des Garnisonenkirchturms ein. Sein zentrales Argument:
Der Turm ist nicht errichtet worden, um historische Bildungsarbeit zu machen. Er ist errichtet worden, um dieses bauliche Symbol wiederherzustellen, wo man sich auch fragt, was ist das, also welche Ambition verbindet die Kirche damit? Was ist da eigentlich das kirchlich-religiöse Interesse daran, das ist für mich auch schwierig erkennbar.
Aus der evangelischen Kirche ist Philipp Oswald mittlerweile ausgetreten. Sie habe sich nicht ausreichend vom preußischen Militärerbe, welches der Bau verkörpert, distanziert, sagt er. Philipp Oswald wirft der Kirche und insbesondere Altbischof Wolfgang Huber vor, spät und nicht deutlich genug gegen die rechtsextreme Traditionsgemeinschaft um Ex-Bundeswehroffizier Max Klar Stellung bezogen zu haben.
Es war aber erst 2016, 17, dass sich die Kirche dann klar von Max Klar und der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel distanziert hat. Bemerkenswert, wenn man weiß, dass Max Klar ein durch ein öffentlich bekannter Rechtsradikaler war, Und in der Stiftungssatzung finden sich halt auch Formulierungen wieder, die auch ein Zugeständnis an Clara waren. Die Stiftungssatzung beruft sich auf den sogenannten Ruf aus Potsdam. Der Ruf auf Potsdam macht eine sehr klare Hitler-Opfer-Umkehr. Man sagt, man war ein Opfer des Nationalsozialismus, man sei ein Opfer des Bombenkriegs gewesen, man sei ein Opfer der DDR gewesen. Und es ginge darum, diese Wunden der Geschichte wieder zu reparieren. Es wäre eigentlich geboten, dass die Stiftung sich davon verabschiedet. Sie haben jetzt den Kirchturm gebaut, aber man könnte sich jetzt mal von diesen geschichtsrevisionistischen Positionen trennen. Dazu ist offenbar die Zeit noch nicht reif.
Ein weiterer Kritikpunkt von Philipp Oswald betrifft die weitgehend originale Rekonstruktion der äußeren Hülle. Sie wird mit der Turmhaube, die nun mit einiger Verzögerung noch kommen soll, komplettiert. Im März war Baustart. Noch sitzt der zur Sonne auffliegende Adler in seinem Gitterkäfig neben dem Turm und direkt vor dem Rechenzentrum. Er sei Symbol der militärischen Aggression, sagen die Kritiker. Ebenso die Trophäen, die den Turm einst schmückten. Die Potsdamer Grünen-Politikerin Saskia Hünicke, Kunsthistorikerin und Spezialistin für plastischen Bauschmuck, hat Nachforschungen dazu angestellt.
Wenn man sich die Bekrönung genauer anguckt, da wird es ganz kompliziert. Da kann man einen Weg gehen, dass man sich klar macht, dass die Sonne bei ganz vielen Kirchen aus derselben Zeit als Christussymbol eingesetzt ist. Und wenn der Adler sich sozusagen dorthin wendet, dann ist es sozusagen eine christliche, inhaltliche Aussage, die sozusagen nicht kriegerisch gemeint ist. Es gibt aber auch noch eine andere Deutung, die ich auch plausibel finde. Bei diesem Adler und der Sonne und diesem Monogramm FW1, Herr Friedrich Wilhelm der Erste. Es gibt einen antiken Mythos, nach dem sozusagen nur das stärkste Adlerjunge, das in die Sonne gucken kann, der berechtigte Erbe ist. Und das haben viele Herrscher über Generationen hinweg benutzt, dieses Symbol, um die Legitimität ihrer Herrschaft deutlich zu machen. Also wenn ein Adler zur Sonne hochguckt, dann symbolisiert es den legitimen Herrscher. Und insofern ist das natürlich dann eine Aussage für die Rechtmäßigkeit eines Staatssystems.
Der Adler kann also als Selbstdarstellung Friedrich Wilhelms I. gedeutet werden, der ein gesellschaftliches Ideal formuliert. Damit korrespondiere auch das Mosaik Kosmos von Fritz Eisel, das die Erdgeschosszone des Rechenzentrums schmückt und die sozialistischen Errungenschaften feiert, sagt die Kunsthistorikerin.
Wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor Maschinen stehen, zum Beispiel die Einstein-Formel als Lob der Wissenschaft wiedergegeben wird, aber eben auch Raketen dargestellt werden, also auch die Wehrhaftigkeit des Systems durchaus auch symbolisiert wird. Also beide Zeitebenen, ne, das Rechenzentrum 1969-70 und auch die Garnisonkirche formulieren ein gesellschaftliches Ideal. Wir wissen bei beiden Idealen, dass sie letztlich nicht tragfähig gewesen ist.
Zwischen den Eigentümern dieser beiden Geschichtszeugnisse gibt es derzeit einen Dissens. Die Kirchenstiftung, die das Rechenzentrum bislang tolerierte, obwohl es auf ihrem Grundstück steht, ist irritiert von dem Beschluss der Potsdamer Stadtverordneten, die Weiternutzung des Hauses in einer Machbarkeitsstudie untersuchen zu lassen. Damit würden Fakten für den dauerhaften Erhalt geschaffen. Aus diesem Grund habe seine Partei gegen die Studie votiert, sagt der stellvertretende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Potsdams, Lars Eichert von der CDU.
Derzeit ist die Nutzungsgenehmigung ja nicht gesichert, weil es zum einen auf einem fremden Grundstück steht. Man braucht die Genehmigung des Grundstückseigentümers. Und dann kommt das Zweite. Wir haben derzeit eine Situation, wo der Stadthaushalt groß in Diskussion ist mit Einsparungen. Wir reden auf der anderen Seite aber über eine umfassende, sehr, sehr teure Sanierung unter energetischen Gesichtspunkten, die notwendig wäre, um das überhaupt weiter nutzen zu können. Und diese wären innerhalb kürzester Zeit dann wieder einzuspielen über die Mieten. Das kann keiner wirklich zahlen. Hieße, die Stadt müsste das bezuschussen. Würde mich fragen, wovon?
Lars Eichert vertritt die Meinung derjenigen in der Stadt, die sich eine Vollendung des Projekts Wiederaufbau Garnisonenkirche inklusive Kirchenschiff wünschen und sich lieber heute als morgen von dem Rechenzentrum verabschieden würden. Diesen Traum teilt jedoch noch nicht einmal die evangelische Landeskirche. Bischof Christian Stäblein, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung, ist überzeugt.
Es war jetzt eine Herkulesaufgabe, diesen Turm zu errichten. Und ich sehe im Moment auch keinen Bedarf für eine weitere Kirche an dieser Stelle. Da würde ich sagen, das ist eine Frage an die nächste Generation, falls sich so ein Bedarf ergeben sollte. Unsere Aufgabe ist ein gut funktionierender Betrieb des Kirchturms.
Der Verein Lernort Potsdam forderte die Stiftung in einem Schreiben Ende März auf, dem von den Bürgern und Stadtverordneten gewünschten dauerhaften Erhalt des Rechenzentrums zuzustimmen. Der Verein zitiert dabei aus der Rede des Bundespräsidenten und Schirmherrn Frank-Walter Steinmeier. Er hatte sich im August 2024 bei der Eröffnung für das Nebeneinander dieser beiden Bauten als Zeugnisse deutscher Geschichtsambivalenzen ausgesprochen. Dazu konnte sich die Stiftung bisher nicht durchringen. Möglicherweise fällt der EGPO auch noch ein anderes Problem auf die Füße. Wie auf der Frühjahrssynode der Landeskirche bekannt wurde, kann die Trägerstiftung der Garnisonenkirche die kirchlichen Baukredite nicht termingerecht zurückzahlen. Wenn auch das Konzept nicht aufgeht, dass sich der Garnisonenkirchturm über die Einnahmen dauerhaft finanziert, wer steht dann für die laufenden Kosten ein? Immerhin befindet sich dort mit der Kapelle ein kirchlicher Andachtsort. Christian Stäblein wiegelt ab.
Das werden wir dann sehen, wo wir sozusagen feste Säulen auch in der zusätzlichen Finanzierung bekommen. Sie sagen zu Recht, das ist kein kirchlicher Ort von seiner Grundanlage her. Gleichzeitig haben wir eine Kapelle da drin. Und es ist auch immer ein bisschen schwierig, bei einem Kirchturm, der nochmal neu aufgebaut worden ist, zu sagen, dass es jetzt mit Kirche gar nichts zu tun hätte. Das stimmt ja so auch nicht. Unser Pfarrer Dr. Kingren ist ja auch ein Pfarrer dieser Landeskirche, der an der Stelle auch als Beauftragter für Friedensarbeit für die Landeskirche jetzt seine Arbeit macht. Insofern gibt es ja schon auch eine Menge Eigeninteresse von uns als Kirche.
3 bis 5 Jahre will der Landesbischof dem Projekt geben, um sich auch finanziell zu beweisen. Den Turmbau zu Potsdam wird das nicht zu Fall bringen. Eine kritische Begleitung ist ihm auch weiterhin auf jeden Fall sicher.
Der Turmbau zu Potsdam. Der umstrittene Wiederaufbau der Garnisonkirche. Sie hörten eine Sendung von Sigrid Hoff. Es sprach die Autorin. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Regie Gabriele Brennecke.